In 100 Jahren, Johnny, ist doch alles vorbei.
Mein milden Verdauungshelfer.
Qualität ist das beste Rezept.
Selbst in den schlimmsten Albträumen nicht vorstellbar gewesen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Dezember 1991.
Hier ist das Montagesinfo von RDL vom 30. Dezember 1991, Redaktion Louis Hinz. Was heißt hier zu Anfang in 100 Jahren ist alles vorbei, jetzt und heute, aber nicht alles. Den Intro, so kann Mensch das Getöne am Anfang einer Sendung nennen, diesen Intro des Montagesinfos hörtet ihr hier, es sei denn ihr hört gerade eine Folgeausstrahlung, zum erstmal letzten Mal. Denn mit diesem Montagesinfo endet erstmal ein von vornherein bis Ende 91 projektiertes Montagesinfo. Was ab Januar 91 mit diesem und anderen Infosendungen passiert, wisst ihr, HörerInnen, so gut wie ich. Und heute im Info zuerst eine kurze Bekanntmachung und dann doch dazu gleich. Die Bekanntmachung jetzt gleich am Anfang. Aufruf zur Demonstration steht hier auf dem Flugblatt am Samstag, 11. Januar 92 in Freiburg um 11 Uhr. Treffpunkt Bertholdsbrunn. Eine Demo. Die Demo wird hauptsächlich von Flüchtlingen und Migrantinnen organisiert. Sie wollen die Demo gemeinsam mit deutschen UnterstützerInnen durchführen, mit dem Ziel, der herrschenden Flüchtlings- und Abschiebepolitik eine möglichst breite Solidarität entgegenzustellen. Ausgangspunkt für diese von vielen verschiedenen Nationalitäten steht hier umfassende Initiative war der Versuch von Stadt und Land im Dezember still und schnell bis zu 70 Menschen aus den Heimen hier in die ehemalige DDR abzuschieben. Wie bekannt wurde diese Verschubung kurzfristig durch praktische und juristische Initiativen gestoppt. Gleichwohl ist die Möglichkeit der Verschubung nicht vom Tisch. Die Forderung der Demonstration am Samstag, 11. Januar, organisieren wir das Bleiberecht für alle Flüchtlinge und Migrantinnen, keine Verschubungen in die Ex-DDR, selbstbestimmtes Aufenthaltsrecht für alle, weg mit dem rassistischen Ausländerinnengesetz, nein zu den Sammellagern, wir fordern von der Stadt, steht hier ein Beschluss, alle Flüchtlinge aufzunehmen, mit voller Unterstützung, auch auf eigene Kosten. Demonstration in Freiburg gegen Abschiebung, Samstag, 11. Januar 92. Menschen stehen und standen nicht nur im Montagesinfo von Radio Dreieckland der vier letzten Monate 1991 im Mittelpunkt unserer Bemühungen. In der kommenden Stunde ebenso. Titel der Sendung: Jedes Jahr zigtausend Mark zu viel. Oder VW und der alternative Büchnerpreis. Dahinter versteckt sich nicht etwa ein Konzern und dessen Öffentlichkeitsarbeit. Eher schon ein Konzert der Herrlichkeit. Ein vielleicht modifizierter, aber nicht moderierter Beitrag zu Wirtschaft und Kultur oder zur Kulturpolitik oder zu politischen Wirtschaften eine mindestens trispältige Sache. Nur kurz vorab. Georg Büchner, Dichter und Revolutionär, geboren 1813 in Hessen, 24-jährig gestorben, Mitautor des Hessischen Landboden. Georg Büchner also wird hier und da vereinnahmt. So verleiht alljährlich die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, das ist ein Kuratorium aus Bundesinnenministerium, Hessischer Landesregierung, KultusministerInnenkonferenz und Magistrat der Stadt Darmstadt bei Frankfurt, alljährlich den 60.000 D-Mark Georg Büchner Preis, nicht immer ohne reaktive Überraschung. So waren Erich Kästner und Heinrich Böll unter den Preisträgern. Erich Fried hatte die Preisverleihung für einen Angriff gegen das Kuratorium genutzt. 1991 erhielt Golfkriegsbefürworter Wolf Biermann den Zuschlag. Am 19. Februar 1989, zu Büchners Todestag, wurde ein alternativer Büchnerpreis erstmals verliehen. Nach Walter Jens erhielt ihn 1990 mit anschließenden Dissonanzen Dieter Hildebrandt und am 13. Juni 1991 zur Erinnerung an jenen Tag im Jahr 1835, an dem die Darmstädter Behörden den Steckbrief ausgestellt hatten, mit dem Georg Büchner wegen sogenannter staatsverräterischer Handlungen gesucht wurde, 1991 ging der Alternative an Gerhard Zwerenz. Und was hat VW damit zu tun? VW Laux Musikcollagen liegen dem jetzt zu hörenden Gespräch bzw. der Kulturplauderei bei, welches am 2. Dezember 1991 in Darmstadt aufgenommen wurde. Neben Gerhard Zwerenz und dem Moderator, dem Kulturjournalisten Christian Schmidt, mit dabei war auch der Preisgeldgeber, der Unternehmer Steinmetz. So war denn auch die erste Frage des Moderators an den Preisträger.
Was halten Sie denn von Stiftern dieser Art?
Ja, es gibt viel zu wenige. Mein Freund Erich Löst hat den Karl-Hermann-Flach-Preis vor einigen Wochen eingeheimst in Bonn-Bad Godesberg. Das ist ja ein FDP-Preis, wie man weiß. Und da er hier war, bei uns in Darmstadt, bin ich also zu seiner Preisverleihung nach Godesberg gefahren. Und hatte das kuriose Vergnügen, sämtliche FDP-Minister dort auf Tuchfühlung zu spüren. Mir ist ganz kurios zumute gewesen. Und Löst hat freundlicherweise dort gesagt, etwas über Biermann, dann etwas ebenso Nachdenkenswertes über den Heine-Preis, der kurioserweise in diesem Jahr an unseren verehrten Herrn Bundespräsidenten, diesen Dichter, verliehen worden ist. Und er hat also dann gesagt, ihr Düsseldorfer, passt auf, noch nie war der Darmstädter Alternative Büchnerpreis so wertvoll und wichtig wie dieses Jahr. Und wenn ihr weiterhin den Heine-Preis so schäbig verleiht, dann wird es auch in Düsseldorf einen alternativen Heine-Preis geben. Also er rechnet damit, dass selbst in Düsseldorf ein ganz Reicher ist, der sogar 10.000 Mark auch übrig hat wie in Darmstadt und die dann irgendeinem Dichter geht.
Wir sind beim alternativen Büchnerpreis. Es gibt ja bereits in dieser Stadt einen Büchnerpreis. Warum noch einen alternativen?
Na eben deshalb. Wenn es den staatlichen Preis nicht gäbe, dann brauchte man ja keinen Alternativen dagegen zu setzen.
Ja, was ist so alternativ daran?
Das frage ich mich auch. Also, alternativ ist auf alle Fälle erst einmal das Ungewöhnliche dieses Stifters, dass er eben in der Tat hier, und das sind ja nicht nur die 10.000 Kohlen, die er als Preis vergibt, er vergibt ja sehr viel mehr, das Ganze kostet ja ungeheuer viel und es kostet auch sehr viel Arbeit, sehr viel Energie, also es steckt hinter so einer Äußerlichkeit, einer Stiftung, steckt ja noch etwas ganz anderes. Und was mir am meisten imponiert, was mir von Anfang an imponiert hat, ist, dass hier vor Ort ein Privatmann, ein kleiner Gewerbetreibender, sich zu diesem Preis verstanden hat, weil er meinte, in der Stringenz und in der Logik und Konsequenz Büchners steckt etwas drin, das man nicht erlöschen lassen darf.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Dezember 1991.
Der sogenannte Stifter des alternativen Büchner-Preisgeldes Steinmetz meinte, er hätte sich von dem Preisgeld von 10.000 D-Mark plus der vielen Unkosten auch einen schönen Tag machen können. Er selbst wolle das aber lieber als Opfer verstanden wissen. Das Geld für den Original-Büchner-Preis sei Steuergeld, das für den Alternativen sei seines. So wie er als Unternehmer den von den ArbeiterInnen erwirtschafteten Mehrwert als sein Geld betrachtet, so erzählt er auch nicht, was er mit dem Rest des ansonsten genauso erwirtschafteten Mehrwerts tut. Verprassen wohl, oder? Als Mehrwertsteuer abführen? Aber lassen wir sie zu Worten kommen. Wo ist der Unterschied bei den jeweiligen Preisbedingungen, zum Beispiel beim offiziellen Büchnerpreis?
Werden kann oder andersrum in Vollwortlaut: Zur Verleihung können Schriftsteller und Dichter vorgeschlagen werden, die in deutscher Sprache schreiben, durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten und an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben. Mit anderen Worten, kein Wort von Büchern, was nicht ausschließt, dass die jeweiligen Preisträger einen Bezug herstellen in ihrer Dankrede. Aber ansonsten ist da gar keine Rede von Büchner. Nun haben wir in diesem Jahr und nicht nur in diesem Jahr den Fall, dass Gerhard Swerens genommen wird, wenn vielleicht auch unter anderen Bedingungen den Büchnerpreis hätte erhalten können. Also meine Frage noch einmal: Was ist alternativ an diesem alternativen Büchnerpreis?
Sie sind gefragt.
Und nicht nur Erich Löst hat darauf hingewiesen, glaube ich, dass in diesem Jahr es genauso gut umgekehrt hätte sein können. Wobei wir wissen, dass Sie dem Herrn Bierbahn wahrscheinlich nicht den alternativen Büchnerpreis zuerkannt haben.
Aber dann sage ich gerade mal die Preisbedingungen für den alternativen Büchnerpreis. Da heißt es, der vergleichbare Text, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller ausgezeichnet werden können, die sich im Geiste Büchners kritisch mit der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit in der Bundesrepublik auseinandersetzen. Das ist also mehr aufs Politische abgezielt, weil ich sage, Georg Büchner, der zwar bekannt ist als der liebenswürdige Autor von Lyons und Lena, zum Beispiel in Schulen, so wird er dargeboten, obwohl es da drin ganz entscheidende und kritische Anmerkungen mehr gibt. Ich sehe den Büchner vor allen Dingen auch in seiner Eigenschaft als Verfasser des Hessischen Landbuchs und den Büchner lediglich als Autor seiner 3-4 Dramen zu sehen, das würde schon genügen im Übrigen. Aber das ist natürlich eine Sichtweise, wie es zum Beispiel die beiden vorherigen Träger des Georg Büchner Preises gesehen haben. Bodo Strauß hat kein Wort gesagt und der andere auch kein Wort zu Büchner, obwohl sie zu Büchner natürlich ins Gespräch gebracht haben. In seiner Eigenschaft.
Bodo Strauß hat aber auch nichts gesagt, der konnte nicht sagen, dass er gar nicht da war. Sie haben ja ganz andere Kriterien, Sie haben es angedeutet, als die Akademie beispielsweise. Beim letzten Preisträger, das heißt vom vorletzten Preisträger, Hildebrand, der den Nachfolger hätte bestimmen sollen, gab es Ärger. Können Sie das nochmal nachvollziehen?
Ja. Was da Ach, das kann man vielleicht ganz kurz so erklären. Herr Hildebrand ist sehr beschäftigt. Wenn vielleicht angerufen worden wäre, wie ich festgestellt habe, dass das der Fall war, von der Presse,
Dafür hätte er dann in jedem Fall schneller Zeit gehabt, nicht? Ich habe keinen Kontakt praktisch zu ihm kriegen können. Aber es ging zu weit zu sagen, der hat mir nie geantwortet. Ich habe ihn wiederholt, ich habe sie ihm hingefaxt. Ich habe keine Antwort mehr bekommen.
Also nochmal ganz konkret zu fragen. Sie bestimmen den alternativen Büchnerpreisträger ab sofort oder seit dem letzten Mal und nicht so, wie Sie es ursprünglich vorhatten, dass der vorherige Preisträger seinen Nachfolger nominiert?
Ja, in Abstimmung mit mir habe ich natürlich dazu sagen müssen, denn sonst könnte das eine sehr lustige Entwicklung sein, wenn, sagen wir mal, in ein paar Jahren Helmut Kohl für seine Memoiren den Preis bekommt. Schon in Abstimmung. Das heißt übrigens nicht, dass das so ist. Ich denke, dass ich mit Hans Gerent keine Schwierigkeiten haben werde, einen entsprechenden Nachfolger zu finden.
Das müssen wir erst noch feststellen.
Eine vorerst letzte Frage an Sie, Herr Steinmetz, bevor Herr Zwerenz einlädt. Es gibt Kritiker, die werfen Ihnen vor, greifen Ihnen an. Dieser alternative Büchnerpreis diene ja letztendlich nur zu einer eitlen Selbstdarstellung. Was soll er eigentlich bewirken und was hat er bisher bewirkt?
Ich könnte es damit beantworten, dass ich Ihnen sage, wie die Sache eigentlich angefangen hat. Ich wollte überhaupt keine Rolle dabei spielen. Ich habe versucht, das in die Wege zu leiten, schon seit vielen Jahren. Nicht pausenlos und dauernd, mal sporadisch, bei besonderen Anlässen, weil ich immer der Meinung war, dass Büchner vereinnahmt wird. Da kommen wir vielleicht nicht zu meiner Gründe. Vereinnahmt wird von der Politmafia, sagen wir mal, die sich als seine Enkel ausgeben. Ganz egal, ob rote, schwarze, was auch immer. Das war eigentlich das, was mich von vornherein sehr gestört hat, sagen wir mal, verärgert hat, in Zorn gebracht. Und das, ich erinnere mich zum Beispiel 1963, das war 150-jähriges Jubiläum, Büchners Geburtstag, 150. Damals war Kasimir Schmidt der wichtige Mann, nicht mehr bei Penn, sondern bei der Akademie.
In der Jury.
Nein, nein, ich meine jetzt ganz was anderes. Für diesen Anlass überhaupt. Er hat diesen wunderbaren Band herausgegeben, von dem ich sagen möchte, das gibt heute noch nichts, was ein engagierteres und auch liebevolleres Verhältnis zu Büchner darstellt, als seine damalige Biografie, die bei Desch erschienen war, 1963. Und übrigens letztens, als zu dem 175. Geburtstag, das war dann ja 88, hat ein Münchner Verlag geschrieben, seine Biografie sei die erste seit 50 Jahren. Naja, und damals habe ich zum Beispiel den Kasimir Schmidt gefragt. Sagen Sie mal, was er hat also sehr kritisch sich auch geäußert. Ich könnte es noch mal zitieren, das wäre vielleicht ganz gut. Und was meinen Sie denn eigentlich dazu, dass sich Büchner hier missbrauchen lassen muss von allen Politikern? Denn bei solchen Anlässen war das dann zu hören und zu lesen. Und da sagt er, ach, warum soll es denn besser gehen als Jesus? Der wird vom Papst und von allen Pfaffen missbraucht.
Jetzt wäre es. Sie haben schon Erich Löst zitiert. In der Frankfurter Rundschau war unlängst diese Dankesrede nachzulesen. Da hieß es, nie war der, Sie haben es schon gesagt, der alternative Büchnerpreis so wertvoll wie heuer, Zitat Ende. Was ist denn so das Wertvolle für Sie an diesem Preis?
Also erst einmal, dass es 10.000 Mark sind. Das ist ungeheuer wertvoll. Und das muss ich zur Verteidigung von allen Preisen sagen. Auch die schlimmsten Preise, die schäbigsten Preise haben insofern also noch Gold in sich, als sie einer Kaste, von deren Mitglieder zum größten Teil nicht gut von ihrer Arbeit leben können, Geld in die Finger geben. Das sollte man nicht verkennen. Das ist ein sozialer Aspekt, auch ein pädagogischer Aspekt und ein politischer Aspekt, weil man sich in einer Kapitalgesellschaft nur mit Kapital durchsetzen kann. Ich werde erpressbar, wenn ich kein Geld habe. Immer wenn ich kein Geld hatte, ging es mir ganz schlecht. Und ich konnte nur die Dinge machen, die ich unbedingt wollte, die ich für wichtig hielt, wenn ich das entsprechend finanzieren konnte. Das ist das Wertvolle an Preisen insgesamt. Ansonsten interessieren mich Preise sehr wenig. Ich halte von Preisen nicht viel. Bei allen Preisen, mit ganz wenigen Ausnahmen, bilden sich Klicken, da wird geschoben, da wird Unsägliches geleistet. Das ist alles ganz furchtbar. Insofern ist aber dieser alternative Büchnerpreis doch wieder eine Ausnahme. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass Herr Steinmetz sehr radikal wird und sagt, ich frage einen jeweiligen Preisträger überhaupt nicht mehr, sondern ich bestimme Kraft meines mir selbst angemaßten, mir selbst zugestimmten Amtes, wer das Nächste sein wird. Das hielte ich für richtig, weil es wiederum die Alternative ist zu diesem unendlichen Kuhhandel in diesen Versammlungen von Juroren, wo dann also jeder seine Freunde hinbringt, nicht wahr? Einer unserer Prominenten hat gerade wieder einem seiner Freunde den Kleistpreis zuschieben lassen. Es ist etwas so Lächerliches, es wird so ungeheuer lächerlich mit diesen Preisen, dass man insofern schon so langsam denken muss, es müssten in der Tat überall Alternative geben. Hier ist es mit dem Büchner natürlich schon etwas anderes. Wissen Sie, man kann ein Hölderlin-Fan sein, man kann ein Goethe-Fan sein, man kann ein Heine-Fan sein. Und Autoren haben immer ein bestimmtes Verhältnis zu anderen Autoren. Aber Büchner fällt aus all diesen Skalen, die man aufmachen kann, doch etwas heraus. Und das scheint mir ist bei Ihnen, bei dem Staatspreis, nicht mehr genügend beachtet worden, dass hier ein ganz besonderer Fall vorliegt. Und deswegen ist diese Alternative dazu die notwendige, nun ich will mal sagen, Korrektur.
Auf Dauer. Hatten Sie denn, als Sie den Preis kreiert haben, die Vorstellung, dass Sie an dem, sag mal, normalen Büchnerpreis und dem ganzen Ritual etwas ändern können?
Nein, ich weiß, dass die Akademie da ihr Schema hat und beibehält. Ich kenne ja auch den Professor Heckmann und meine Herren der Akademie, mit denen ich darüber gesprochen habe, die anfangs gemeint haben, können wir den nicht irgendwie integrieren, meine Ideen so.
Also
ich sage, das geht ja nicht.
Ja, die Kinder
nein, nein, denken Sie mal, ich meine, das ist jetzt nicht gleichständig ganz zulässig, aber trotzdem was dazu zu sagen, den alternativen Nobelpreis, der wird sogar im schwedischen, was weiß ich, Reichstag verliehen oder so. Und die sind sich da einig, weil er an Leute geht, die nach den anderen Regeln einen solchen Preis nicht bekommen können. Wie zum Beispiel die israelische Juristin, die jetzt in Deutschland wohnt, Felicia Langer heißt sie, glaube ich, gell? Hat ihn bekommen. Die hätte natürlich ansonsten zu diesem Kreis der anderen Nobelpreisträger nicht gepasst.
Aber Sie haben nicht den Anspruch, dass der alternative Büchnerpreis demnächst auch vor der Theaterkulisse verliehen wird?
Nein, das wird er nicht, denn da habe ich auch eindeutige Ergebnisse. Das war ja ein Versuch von mir, zum Beispiel die Sache eben als eine Matinee sonntags im Staatstheater im Foyer zu bringen. Da gab es Gespräche und Verhandlungen. Der Verwaltungsdirektor sagte, man eigentlich könnte entscheiden, aber ach, da muss ein Minister fragen. Und dann bekam ich eine Antwort vom Kultusministerium, die ich auch verbeten habe, die mich gelehrt hat, über andere, dass zum Beispiel im Theater nur theaternahe Dinge stattfinden können, nicht so was wie ich mache. Ich habe dann zwar gefragt, ja, ich habe aber.
Das nur Dinge, die mit Kultur zu tun haben.
Ja, der ist so eine Art Algorithmus. Ja, das ist halt wieder was
an. Anonymer.
Nein, nein, nicht anonymer. Ich meine, ich war zwar noch da. Beim ersten Mal hatte ich in der Einheit. Und dann dachte ich, ich könnte vielleicht zurückfahren.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Dezember 1991.
Das ist bezeichnend für den verlängert-höfischen Zustand eines Ortes, dass man hier das Alternative fortwährend niedriger hängen will, verschweigen will, sich von ihm distanziert, während die weltoffenen Schweden, in dieser Hinsicht jedenfalls weltoffen, also ein volles Verständnis dafür haben, dass alles, was Kultur ist, von einem Spannungsverhältnis lebt. Und je stärker ein Pool wird, umso schwächer wird der andere, wenn er nicht gestützt wird. So dass es ist vollkommen einsichtig, dass also die Frau Langer nicht den Nobelpreis bekommen könnte. Also sie kann nur den Alternativen bekommen. Es gibt sehr viele Dinge, wo es so gewichtet ist und wo die betreffenden Kandidaten auch ihrem ganzen Leben nach der Würdigung, der staatlichen, der zeremoniellen Würdigung einfach widersprechen. Es ist mit ihrem Lebensgesetz nicht in Übereinstimmung zu bringen. Eine Stadt wie Darmstadt, das wundert mich eben schon lange, die auf der einen Seite sehr Kultur... Also mir fehlt jetzt das, was da ist.
Aber in Darmstadt...
Aber nicht nur Ihnen,
ja. Naja, deswegen habe ich ja gedacht, Sie helfen mir jetzt, aber lassen Sie da auch nicht weiterkommen. Aber es gibt doch Kulturbemühungen, nicht wahr? Ich will es noch anders sagen. Städte haben seltsamerweise eine künstlerische Geografie, die sich in Tradition umsetzt. Also es ist jetzt, nachdem ich nach über 3 Jahrzehnten wieder in meine eigentliche Heimat Sachsen darf und da also mal wieder durchgefahren bin, wundere ich mich, dass diese Stadt Dresden, die also ein ungeheurer Musentempel in ihrer Tradition gewesen ist, die bildende Kunst ist dort zu Hause und die Oper ist dort zu Hause, hat nichts Vergleichbares auf dem Gebiet des Theaters, des Worttheaters und der Literatur aufzuweisen. Und wenn mal jemand dort war, dann ging er dort weg. Selbst Richard Wagner musste also nach Bayern gehen, um Richard Wagner zu werden. Also dort war nichts zu machen. Es gibt also offensichtlich aus Gründen an bestimmten Orten Traditionsstiftungen, die in der Tat schwer zu verändern sind. Und insofern ist etwas, nehmen wir also reumütig nach Darmstadt zurück, ist hier etwas, das diesen Büchner als einen Ausnahmezustand auf 1000 oder 1000 von Jahren offensichtlich bestimmt. Und wenn jemand nun kommt und sagt, das ist aber alles zugedeckt im Zeremoniell, im Dogma, in der Offizialität und Offiziosität untergegangen, dann wird der Mann nicht als polare Figuration verstanden, so wie man eigentlich Kultur und Kunst versteht, dass sich da ein Spannungsverhältnis aufbaut, als etwas ausspannt, sonst kann ja kein Spannungsverhältnis entstehen, sondern er wird als Störenfried empfunden. Dies ist die Posse, die Kleinbürgerposse an einem Ort, der eigentlich für eine solche Farce und Posse gar nicht geschaffen ist, weil dies ja einmal gesprengt worden ist von diesem revolutionären Kopf eines jugendlichen Feuerkopfes. Also wieso ist dies nun so und verlängert sich? Ein Bürgermeister von einigem Format, von einigem Wildgeist hätte natürlich gesagt, Herr Steinmetz, das ist ja großartig, dass Sie unsere kulturelle Szenerie auf diese Art und Weise spannend machen und neu aufladen und elektrifizieren. Da leuchtet also plötzlich ein Stern, von dem wir gar nicht gewusst haben, dass er da ist. Den finanzieren Sie mit seinem Leuchtstrom auch noch selber. Na, ist doch prima, als erstes geben wir Ihnen den Büchnerpreis dafür. So wäre also eine weltoffene Stadt in ihren Reaktionen. Das ist der Unterschied zwischen Metropolen und dem Gegenteil davon.
Ich würde diese Laudatio mal unterbrechen. Ja, Herr Steinmetz wollte was dazu sagen.
Er hat was gegen mich. Ne?
Ja, war schon von Anfang an so.
Entspricht aber überhaupt nicht meiner Vorstellung.
Das weiß ich nicht.
In dem Augenblick, in dem der Oberbürgermeister, sagen wir mal, zu einer Veranstaltung von mir käme, also da könnte ich nicht mehr weitermachen, müsste ich ihn erst eigenhändig rauswerfen. Und dann erst kann es weitergehen. Das geht doch nicht, also dass eine solche Veranstaltung
im Beisein... Jetzt wissen wir, die blutige Nase her.
Ja.
Jetzt wissen wir, warum dieser
Eben auch. Auf gar keinen Fall können sich Leute des politischen Establishments da vielleicht im Glanz irgendwelcher Zustimmung besonnen. Das können die überall. Die rennen ja in der ersten Reihe mit, wenn ein Demonstrationszug gegen die Ausländerfeindlichkeit angeführt wird. Vorne in der ersten Reihe läuft jemand mit, der Roma und Sinti bei Nacht und Nebel rausschmeißt, deren Wohngrundlage mit Bagger wegräumt. Nicht wahr? Wie es die Israelis bei den Palästinensern machen. Das kann bei mir nicht geschehen.
Alles mit zum alternativen Büchner.
Ja, zu meiner Grundeinstellung, die mich auch dazu gebracht hat, die Sache zu forcieren und die ich auch im Laufe der Zeit verdeutlichen will. Also, Horror und Schrecken soll die Sache verbreiten und doch nicht, wie es leider missverstanden worden ist, zum Beispiel im letzten Jahr, eine schöne Kultur, eine schicke Kulturveranstaltung sein. Ja, um Gottes Willen. Ich hatte nicht die Absicht, eine
schicke Kultur. Aber haben Sie denn etwas gegen schicke Kultur?
Ja, aber doch nicht, nein, nicht im Namen Büchners. Da verbreiten wir mal ganz ordentlich Unruhe und das soll eine Provokation sein. Und deshalb würde ich meinen, das wäre geradezu ein Jammer, wenn Sie als Preisträger hier akzeptieren würden. Sie sollen doch als Unruhestifter, als Störenfried, als ganz Schlimmer hier gelten. Das ist der Fall.
Also das ist jetzt total typisch. So läuft die ganze Sache nicht. Ich würde auch nicht sagen, wenn eine Stadt also sagt, da gibt es eine Spannung in unserem Kulturverhältnis, dass damit gemeint ist, dass man sich integrieren lässt in die Hässlichkeiten dieser Stadt. Dies meine ich damit nicht. Aber es muss ein lebendiges Spannungsverhältnis sein. Und wo dies nicht ist, geht die Kultur weiter bergab, geht weiter den Bach hinab. Und dies scheint mir zunehmend zu sein, wobei beides festzustellen ist. Es stellt sich die machthabende und geldhabende Seite, stellt sich der Kritik und der Alternative überhaupt nicht mehr. Sodass also das, was sie eigentlich wollen, auch diese Reibung gar nicht mehr stattfindet. Hier reibt nichts mehr. Da steht vielleicht einer draußen und hat noch einen Rest von der Reibefläche von einer Streichholzschachtel und mit dem letzten Streichholz versucht er, das letzte bisschen Feuer zu entzünden. Mehr ist da nicht mehr drin. Hier reibt sich nichts mehr. Hier ist eine Kultur ans Ende gekommen. Und wenn man dem aufhelfen will, muss man statt dieser Pseudo-Veranstaltungen, die überall gemacht werden, eben wieder tatsächliches Aufeinanderprallen von Meinungen, von Gegensätzen, von wirklichen Spannungsentladungen riskieren. Wir haben eine Kultur, die ist darauf ausgerichtet, alles zu moderieren. Es wird alles moderiert. Nicht wahr? Wenn man ins Fernsehen mal darf und darf mal was sagen, da hat man also sofort einen Moderator dabei. Und wenn man also wirklich was sagen will, sagt der Moderator, Moment mal. Ja, nicht wahr? Und die anderen haben so lange nicht. Und dann reden die anderen so lange, bis du zum Schluss sagen kannst, aber ich hab doch, ja, jetzt ist Schluss. Nicht wahr? Dieses ganz raffinierte Moderate, nicht wahr? Ich bin neulich im Bayerischen Fernsehen, da wurde worden von einer netten jungen Frau von der SPD, die vor einiger Zeit unseren Freund Willy Brandt geehelicht hat. Bayern 3 hat sie nun auch geehelicht als Moderatorin. Und das war plötzlich eine ganze Mannschaft von FAZ-Schreibern war da, nicht wahr? Denn sie wird ja also in der Hauptsache dort auch abgedruckt. Und es kommt nicht zu den Gesprächen, wo es vor 10 und 20 Jahren zwar dann auch Zusammenstöße gab, aber eben auch Folgen. Eine gewisse Nachdenklichkeit. Man kann auch miteinander sprechen ohne Streit. Ich habe ein Philosophen-Kollegium mitgemacht, ein Forum in Wolfenbüttel, also wo Lessing gewesen ist, und wir haben uns überhaupt nicht in die Wolle gekriegt. Da war plötzlich eine solche lebendige Atmosphäre, dass also Leute, die völlig polar sind, die miteinander also entweder nichts zu tun haben oder sehr, sehr eigentlich gegnerische Stellung haben, haben plötzlich ganz nachdenklich Dinge gesagt, die jeden von uns berühren, die aber niemand von uns mehr sagt, weil wir gar keine Gelegenheit mehr bekommen dazu, so zu sprechen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Zevers, ist diese Entwicklung nicht nur auf Darmstadt beschränkt, sondern das ist ein Zustand in der Literatur, in der Kultur schlechthin. Welche Rolle spielt denn dann überhaupt noch ein Schriftsteller?
Also unsere Rolle ist der deutschen Autoren, ist in den vergangenen 10 Jahren jährlich reduziert worden. Das hat verschiedene Gründe, das hat verschiedene Ursachen, aber wir waren in den 60er Jahren beginnend, 70er Jahre sehr stark, in den 80er Jahren also sich zurückziehend, wirkungsvoll, also nicht mehr wirkungsvoll jetzt. Dies hat mit einer Unzahl Ursachen etwas zu tun, wenn man eins herausgreift, nur um zu zeigen, da gibt es ein Phänomen, es gibt ein deutliches Phänomen, dass anstelle der Schriftsteller die Kritiker gesetzt sind. Vor allen Dingen im Fernsehen. Also da macht einer in einer großen Zeitung, weil die große Zeitung sehr kapitalstark ist, kann er sich also über lange Jahre hin selber ausbreiten und dann wechselt er, da er einen Hang zur Unterhaltung hat, wechselt er zum Fernsehen und dann verbrät er also den Nonsens, den er in der Zeitung verbreitet hat, verbrät er nochmal im Fernsehen. Und diese Stellungen, die der Kritiker da einnimmt, kommen nun andere Kritiker dazu, Großkritiker, die versuchen jetzt auch diese Position einzunehmen. Also einen kenne ich, den treffe ich jetzt nun überall, wenn ich so durch die dritten Programme von Talkshow zu Talkshow wandere. Der sitzt da überall als Moderator schon da. Es gibt ja auch nicht mehr einen Moderator, sondern die lassen die ja wechseln. Denn einer könnte unter Umständen dann auch mal wieder was Dummes sagen. Dagegen, wenn man ein Konkurrenzverhältnis, 2, 3 Moderatoren, die sich ablösen müssen, dann sind die untereinander verunsichert und dann gehorchen die etwas besser, nicht wahr? Und, aber da gibt es nun den einen, der also auch in einer großen Zeitung sich da das große Maul aufgebaut hat, jahrzehntelang, 20 Jahre lang, immer fleißig geschrieben, immer diesen Nonsens, diesen kulturkritischen Nonsens in dieser Zeitschrift. Und jetzt ist er nun da überall im Fernsehen. Hat auch schon.
Haben Sie denn irgendwas gegen den
Reichsverlust? Ich rede jetzt gar nicht von Reichsverlust. Der hat doch gejunkt. Da sind also eine ganze Reihe dazu gekommen. Jetzt ist es völlig verkehrt, dies auf eine persönliche Antipathie abzuwälzen. Wenn wir jetzt wollen, könnte ich also tausende Anekdoten erzählen, also Renitzky-Anekdoten, Karasek-Anekdoten, also was soll's. Worum es mir geht, ist, dass wir die produktiven Autoren von den Großkritikern auf vielen Gebieten abgelöst worden sind. Die haben auch den Böll, als er noch gelebt hat, systematisch so fertig gemacht, dass er also dann dran gestorben ist. Und wir sind immer weniger in der Lage, das im Fernsehen, was ein wichtiges Medium ist, zu sagen, was wir in den früheren Jahren da sagen konnten.
Schriftsteller sollten ja nicht im Fernsehen auftreten, sondern die sollen Bücher schreiben.
Nein, das ist falsch. Sie sprechen von Buchautoren. Man muss unterscheiden, das ist ja natürlich diese begriffliche Ungenauigkeit, die überall herrscht. Schriftsteller ist natürlich ein sehr viel breiteres Band, deckt sehr viel mehr ab. Und der Buchautor ist von den Schriftstellern, früher war der Buchautor fast die ganze Bandbreite des Schriftstellers. Dies ist nicht mehr so. Wir haben im Wachstumsprozess der Intellektualisierung, haben wir also unendlich viele Möglichkeiten bekommen. Und wenn Sie heute nachschauen, haben Sie unter Schriftstellern die Sparte der Buchautoren nur noch ganz klein. Und auch in dieser Sparte sind die Unterschiede so riesengroß groß geworden, dass man darüber wieder gesondert sprechen müsste. Also, man kann sagen, der Buchautor soll Bücher schreiben, das ist richtig. Nun, Konterlich schreibt ja auch Bücher. Er ist relativ selten im Fernsehen. Ab und zu mal Simmel schreibt seine Bücher. Ich habe nichts gegen Simmel wohl gemerkt, das ist eine ganz wichtige Sache. Ich will nur sagen, die schreiben ja ihre Bücher. Aber wir waren Autoren in diesem Lande, und Anders ist der Erste gewesen, der das ganz früh gesagt hat, ich habe einen Gemischtwarenladen. Also der Autor, der nicht nur schreibt, um große Auflagen zu erzielen, sondern der da eine ganz bestimmte Ziele verfolgt und der eine ganz bestimmte Prägung in seinem Leben erfahren hat. Also meine Freunde, der Deserteur Alfred Anders, der immer versucht hat, in seinen Büchern doch das mit abzuschütteln. Der kann sich natürlich nicht als Bestseller-Autor etablieren, dies geht gar nicht, aus bestimmten Gründen, aber es geht nicht durch, etc. Also muss er einen Gemischtwarenladen aufmachen. Das heißt, er muss in den Medien, er muss in der Zeitung, er muss in den Zeitschriften, er muss im Fernsehen, das war zu seiner Zeit noch nicht so, also er muss da präsent sein. Dies gehörte dazu,
Und dies wird weniger. Sie werden als Buchautor nur noch, wenn Sie sehr prominent sind, ab und zu im Fernsehen von einem Moderator, einem Kritiker vorgeführt und können nur noch ein paar Sprüche ablassen, die Sie eigentlich gar nicht ablassen wollen.
Ist das ein Grund, warum Sie keine Bücher mehr schreiben werden?
Nein, ich habe mir vorgenommen, wenn ich Rentner bin, keine neuen Bücher mehr zu schreiben. Das ist nicht ein Grund, sondern ich wollte wirklich keine Bücher mehr schreiben. Außerdem habe ich noch Bücher geschrieben, die ich nicht veröffentlicht habe. Ob ich jemals veröffentliche, weiß ich nicht, aber ich schreibe keine neuen Bücher mehr. Ich habe mich als Lehrling, als ich meinen ersten Wochenlohn bekommen habe, dreimal, es sind mir 5 Pfennig abgezogen worden, das war eine Rentenmarke, die habe ich da eingetägt. Die habe ich angeguckt und habe mir gesagt, da war ich jetzt noch nicht 14, ich war 13. Und wenn du 65 bist, hast du so viele Marken gekriegt, dann kriegst du eine Rente und kannst daran leben. Mein ganzes Leben habe ich mich darauf gefreut, dass ich mal 60 werde und dann von dieser Rente leben kann. Das kann ich zwar nicht, aber ich kriege die Rente. Will ich wenigstens keine Bücher mehr schreiben.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Dezember 1991.
Jetzt wäre es denn ähnlich, wenn eine Stadt ein Amt für Wirtschaftsförderung und nicht für Kulturförderung hat, dass da etwas nicht ganz stimmt?
Also da müsste ich die Hintergründe kennen. Ich kenne Darmstadt zu wenig, um jetzt auf Ihre nette, süße Fangfrage da entsprechend zu antworten. Ich würde allgemein sagen, Darmstadt hat eben einen historischen Schlagschatten. Das betrifft die Kultur und da bringt man bestimmte Dinge nicht zusammen. Und da komme ich wieder mit der Spannung. Wirtschaft kann mit Kultur umgehen, sie kann auch kontrovers damit umgehen, aber sie muss wissen, in welchem kulturellen Raum sie sich befindet. Und Wirtschaft, die sich von der Kultur fernhält und die sich nicht stellt, auch der Problematik, den Konflikten, die von der Kultur dann kommen, diese Wirtschaft tut sich selbst nichts Gutes und der Gesellschaft schon überhaupt nichts Gutes. Das sehen wir ja, das ist ja insgesamt so. Wir haben eine Auseinanderentwicklung im gesamten abendländischen Kulturkreis, eine Auseinanderentwicklung von Produktivität und Kreativität. Und das hat uns in diese Eiszeit, in diesen Endprozess gebracht, in dem wir uns befinden. Und ich würde jetzt also einfach schließen, dass Darmstadt dann nun ein bestimmter Punkt ist, wo Sie das vor Ort wahrscheinlich genauer definieren können, weil Sie das mehr überschauen. Aber ich bin da insgesamt sehr viel skeptischer und ich bin da sehr viel pessimistischer und ich glaube auch, dass Sie an dieser Frage, wo Sie es aufhängen, also dieser alternative Preis, den Sie da haben, dass Sie da zwar ein winziges Symptom dieser gesamten Krankheit, dieses gesamten Leidens haben, aber es ist eben wirklich nur ein winziges Symptom. Sie können in Darmstadt unter Umständen etwas erreichen, ich glaube übrigens, dass Sie nichts erreichen werden. Diese Stadt wird sich höchstwahrscheinlich weiterhin so verhalten, wie sie sich verhalten hat. Das heißt also, das Schicksal Darmstadts verlängert sich durch die Jahrhunderte hindurch und es können nur Einzelne, die sich also ganz konsequent abspalten und sagen, wir halten
diesen Büchner hoch. Nur wie können Sie hier halten? Mehr ist da nicht drin. Produktivität, die Produktion, produktive Konflikte, von Lösungen will ich gar nicht sprechen, aber überhaupt nur die Benennung von produktiven Konflikten ist offensichtlich in einem solchen Raum nicht möglich. Ist übrigens in Frankfurt nicht sehr viel anders. Mit auf einem höheren Level, mit einer halben Milliarde im Jahr Kulturetat, kommt nichts heraus außer diesem Ding. Also hier sehen wir schon, das ist sehr viel weiterreichend, das ist existenziell, ist das. Das hängt damit zusammen, dass wir eine Kultur haben, die sich auf einer selbstmörderischen Abstiegsfahrt nach unten befindet. Und wenn Sie einmal ganz genau in Ihre eigene Geschichte greifen, ich bin nun einer, wahrscheinlich hier so ziemlich mit der Älteste in diesem Saal, ich erinnere mich noch an hochinteressante, ich glaube es hieß direkt so Darmstädter Gespräche, wo wir damals immer versucht haben, Technik und Kultur zusammenzubringen. Und dies ist bei einigen Gesprächen, jedenfalls wo ich teilgenommen habe, ist dies so weit gelungen, dass man eben diese Fronten aufgerissen hat und über Wissenschaft, Naturwissenschaft, Technik, Philosophie, auch Religion und Kreativität von Kunst ganz hart, aber leise und gerecht miteinander umgegangen ist. Und die Protokolle nachlesend, ich habe das also vor 2 oder 3 Jahren mal getan, weil ich mich gewundert habe, warum diese Tradition hier abgerissen ist, diese Protokolle nachlesend, muss man sagen, es gab einmal eine etwas bessere Situation in Darmstadt. Und ihre Verlegenheit besteht darin, dass Sie offensichtlich nicht herausfinden, warum Sie von dem Level, auf dem Sie schon mal gewesen sind, etwas besser als jetzt, wieder heruntergefahren sind. Also ganz konkret gefragt, warum gibt es keine Darmstädter Gespräche mehr? Vielleicht, wenn es sie gäbe, wären sie auch so nutzlos, ergebnislos, resultatlos, konfliktlos wie alles andere. Ich weiß es nicht. Ich sage nur einmal, warum hat so etwas, das bestimmend gewesen ist, Definitionen gesetzt hat, Leute mit den Köpfen zusammengebracht hat, sodass man also weiterhin nachgedacht hat, weshalb ist dies aufgegeben worden?
Hängt es vielleicht damit zusammen, dass man lieber übereinander statt miteinander redet?
Wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie jetzt so im Dialog gesagt haben, wird ja hier auch nicht übereinander gesprochen. Vielleicht, also die Häme, die Kneipengespräche und das typische, aber das interessiert ja nicht. Aber es wird ja eben nicht miteinander gesprochen, es wird auch nicht übereinander miteinander gesprochen, sondern die Gespräche sind keine Gespräche mehr. Die Gespräche werden inszeniert, also wir haben gewissermaßen doch eine durchgehende Postmoderne. Es ist die Postmoderne also nicht nur eine philosophische Frage, eine Theaterfrage, eine Literaturfrage, sondern die Postmoderne ist in die Umgangsformen, in die menschlichen Beziehungen hineingeglitten und es ist überall, wir tun nur noch so als ob. Und allmählich, das braucht man mit dem Kopf gar nicht nachzuvollziehen, wird es der Umgangston, die Umgangsform in der Gesellschaft, dass man das alles nicht mehr ernst nimmt. Man kann auch die wirklichen Probleme nicht mehr ernst nehmen. Nicht? Das sind also Drogengeschichten, da gibt es 1800 Tote in einem Jahr. Das liest man, denkt man, mein Gott, wohin sind wir gekommen? Aber es ist in Ordnung. Also habe ich sofort postmodern reagiert. Ich habe mich als Subjekt herausgezogen, habe ein Modell gebildet, das ist also die Drogenszenerie und da gibt es also fast 2000 Tote, bis Weihnachten, bis Neujahr haben wir wahrscheinlich 2000, sind 2000 Tote. Gut, das ist deren Problem, geht mich überhaupt nichts an. Das heißt also, es gibt diesen vollständigen Rückzug von all den Dingen, die gravierend existenziell sind und existenziell bestimmend für den nächsten Tag, für den Fortgang von Menschlichkeit und Gesellschaft. Wenn es so ist, und wahrscheinlich ist es so, dann muss man also wieder herauszufinden versuchen, warum es bestimmte geografische Punkte gibt, die am weitesten fortgeschritten sind in diesem postmodernen Zerfall. Möglicherweise ist Darmstadt ein solcher Punkt, ein solcher Ort, eine Region, die eben in diesem postmodernen Zerfall sehr weit fortgeschritten ist. Wobei, wenn ich dies so sage, ein Postmoderner so protestieren und sagen, nein, nein, das ist kein Zerfall, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine Vorwärtsentwicklung, eine Errungenschaft. Ich meine, es ist in der Tat eine Errungenschaft auf dem Weg ins Ende, in die absolute Eiszeit. Da gibt es Gespräche nur noch so, als wäre überall hinter zweien Gesprächen ein Regisseur, der denen gesagt hat, nun sprecht man miteinander, aber kriegt es los mit den Haaren. macht also so ein bisschen und unterhaltet die Leute. Ja, wir unterhalten uns kaputt. Dies ist das, wohin dieser Kurs geht. Und Sie haben allerdings, wie ich finde, eine dankbare Möglichkeit, eine dankbare Chance. Sie haben ein wirkliches Stück, ein ungeformtes Stück, dieses Darmstadt und das Südkurs drumherum. Sie könnten also definitorisch, Sie können analytisch, könnten Sie in diesem da herumfahren mit Ihrem Werkzeug und könnten wahrscheinlich mal genauer herausfinden, warum das so ist. Dies hieße aber sich stellen. Und das ist das Großartige dieses Mannes, der bei Ihnen hier weder geboren noch gestorben ist, aber vorübergehend gelebt hat, also von dem wir jetzt sprechen. Das ist das Großartige, dass ihr sich in jungen Jahren abrupt, keiner weiß eigentlich genau weshalb, gestellt hat. Der Situation gestellt, seine Existenz wie eine Waffe in den Boden gerammt hat, bis hierher und nicht weiter. Es ist ein Schockzustand. Es ist nicht einfach so zu sagen, ein junger Kerl da, nicht wahr? Also, der hat da nun also ein paar Sachen geschrieben, die sind zufällig ganz gut. Vielleicht sind sie auch in der Bearbeitung erst gut, ganz gut geworden, nicht wahr? Und dann kommen also Büchnerpreisträger, die lesen da, gucken da mal ein paar Seiten an, von dem einen Stück und dem anderen Stück, und dann zitieren sie drei Sätze, nicht wahr? Dies ist Focoloris. In diesem Büchner, der bei Ihnen gelebt hat, ist eine ungeheuerliche Energie enthalten. Und man kann ihn eben nicht auseinandernehmen. Und da bin ich auch ein bisschen mit meinem Freund Steinmetz überkreuzt. Wir haben da ja schon also ganze Abenteuer hinter uns gebracht. Wir sind ja nach Düsseldorf gefahren und haben also meinen Büchner-Monolog gemeinsam angesehen. Und ich musste dann also schnell ins Hotel, weil ich Fußball gucken wollte. Also wir haben da also wirkliche Abenteuer schon erlebt. Ich will auch nur sagen, querschießend. In diesem Büchner steckt alles, was wir vergessen haben. Und das Großartige an diesem Preisstifter ist, dass er insistiert und fortwährend darauf achtet, dass das, was wir alle gleich vergessen, das Büchnerhafte, dass er sagt, das wird nicht vergessen. Er stellt sich so verquer. Er ist auch wirklich ein Verquerkopf. Ich sage nicht Querkopf, er ist ein Verquerkopf. Er stellt sich so quer. Und dieses so erstaunlich konsequent, dass ich selber dann oft denke, na, du hast dich nun auch schon so ein bisschen an diesen Umgangston, diesen Postmodernen gewöhnt, dass ich mir an ihm ein Beispiel nehmen kann und mir sage, also jetzt musst du zurückschlagen. Das geht gar nicht anders. Jetzt kannst du nicht also durch die Blüten sprechen. Und das ist der Büchner. Einschließlich des absoluten existenziellen Zweifels, der in den Briefen zu sehen ist. Also dieser Übergang von dem frühen Büchner zu etwas ganz anderem, das wir wiederum sind. Dieser Zweifel, der in ihm drin ist, nachdem er also die Werke geschrieben hat und jetzt plötzlich also eine tödliche Welt vor sich sieht, offensichtlich auch seinen eigenen Tod mit vorausahnend, sonst wäre die Korrespondenz zu diesem Zweifel nicht so zwingend geworden. Diese Ungeheuerlichkeit dieses Jungen, einschließlich dieses frühen Todes, gibt es nicht mehr. Sie können gleich Selbstmord nehmen, Doppel-Selbstmord nehmen, Sie können die Verrücktheiten Hölderlins nehmen, Sie können den Wahnsinn Nietzsches nehmen und den anschließenden Tod. Dies reicht alles nicht heran an die ungeheuerliche existenzielle Tragik und Ernsthaftigkeit und die Selbstbewährung dieses jungen Mannes namens Büchner. Und ausgerechnet die Stadt, woher er kommt, verhält sich so unbüchnerisch wie nur möglich. Na, da musste doch ein alternativer Büchnerpreis her.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Dezember 1991.
Soweit also zum alternativen Georg-Büchner-Preis. Und jetzt, kurz vor Ende, haben wir noch kurz Zeit, erfüllen wir das Versprechen vom Info vom letzten Montag. Was sind die Pünke?
Komm hier denn her?
Aus Punkthausen, bitte sehr.
Sehen da alle so aus wie ihr?
Ja.
gibt es eigentlich sehr viele Pünke.
Ja, und alle haben kaputte Strümpfe.
Seid ihr Pünke gerne breit?
Zu feiern haben wir immer Zeit.
Was mögt ihr denn am liebsten tun?
Sumpfen ohne auszuruhen.
Finden Pünke Pogo fein? Stress mit der Polizei?
Die haut uns danach so breit.
Dann habt ihr ja nicht immer nur Spaß.
Manchmal packt uns auch der Hass.
Doch bleibt euch ein kleiner Trost. Die vierte Runde, na dann Prost!
Halle, galle, 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 galle. Halle, galle, 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 galle. Halle, galle, 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 galle. Halle, galle, 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 galle.
Ja, und das war gewesen Heiter bis Wolkig Comedy Musiktheater aus Köln. Und heute im letzten Montagesinfo das erste Mal pünktlich. Das war für heute das Montagesinfo vom 30. Dezember 91, Redaktion Louis Hinz. Ciao. Also eine Wiederholung von gestern, weiter im Wiederholungsprogramm mit der Sendung aus Emlingen.